SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. König Fußball kommt zurück. Bund und Länder haben sich heute darauf geeinigt, dass die erste und zweite Bundesliga wieder spielen darf. Voraussichtlich schon ab Mitte des Monats. Allerdings ohne Zuschauer im Stadion. Die Fans werden die Spieler nur vom Fernsehen oder im Radio verfolgen können. Dass das auch ein Fußballerlebnis ist, dafür sorgen Menschen wie mein heutiger Gast. Claudia Neumann ist eine der bekanntesten Sportreporterinnen in Deutschland und das nicht erst, seit sie 2016 bei der Europameisterschaft als erste Frau ein Fußball-Länderspiel der Herren im Fernsehen kommentiert und für zum Teil heftige Reaktionen gesorgt hat. Lockdown oder Lockerung? Auch diese Frage hat für Kontroversen im Fußball gesorgt, leidenschaftlich geführt, wie das so üblich ist in dieser Sportart. Und warum der Fußball vielen fehlt, darüber sprechen wir heute Abend. Schönen guten Abend, Frau Neumann.
Ja, schönen guten Abend.
Welches Spiel war das letzte vor der Zwangspause, das Sie kommentiert haben?
Och, das Letzte, was ich gemacht habe. Ich dachte, ich sollte mal überlegen, welches das gewesen wäre, wenn nicht am Freitag, den 13., der Cut gekommen wäre. Das Letzte war irgendwas in Leverkusen, glaube ich, und ich wäre nach Leipzig gefahren. So war's.
Also es kommt Ihnen sehr, sehr lange her vor. Das kann man da raushören.
Irgendwie wie aus einer anderen Welt schon, ja.
Wie haben Sie die Zwangspause erlebt? Wie sehr hat Ihnen der Fußball in den vergangenen Wochen gefehlt?
Ach ja, zunächst mal erstmal gar nicht, weil natürlich der Schock über das Ausmaß dieser Corona-Krise für jeden von uns so richtig bewusst geworden ist. Und das Runterfahren des öffentlichen Lebens, das ja dann relativ schnell auch veranlasst worden ist, erstmal ganz andere Herausforderungen an uns alle gestellt hat. Den Fußball selbst natürlich, wenn es dann irgendwann richtig wieder losgeht, das vermisst man schon. Aber das, was wir jetzt mit Geisterspielen erleben werden, ist jetzt nicht unbedingt das, was ich unter Ästhetik verstehe. Ich glaube nicht, dass wir da ganz tolle Spiele sehen werden.
Was uns fehlt, wenn uns Fußball fehlt, darüber wollen wir heute Abend sprechen. Mit einer Frau, die schon ihr ganzes Leben lang für den Fußball brennt. Die Sportreporterin Claudia Neumann ist mein Gast in SWR 2 Tandem. Die Fußball-Bundesliga ist in der Zwangspause noch. Allerdings nicht mehr lange. Bund und Länder haben heute entschieden, dass der Spielbetrieb der Profis wieder losgehen kann. Damit kehrt ein bisschen Normalität auch in das Leben von Claudia Neumann zurück. Die Sportreporterin ist heute Abend mein Gast. Sie sitzen, Frau Neumann, zu Hause in Wiesbaden. Auch das eine Folge von Corona, dass wir nicht in einem Studio sitzen dürfen. Ich bin in einem Studio in Potsdam-Babelsberg, weil ich nicht reisen darf oder will. Wie finden Sie nun die Entscheidung, dass die Bundesliga wieder spielen darf?
Ja, das waren ja wirklich sehr hitzige Diskussionen in den letzten Wochen. Ich finde, man muss da genau trennen. Das eine ist tatsächlich, dass das medizinisch-hygienische Konzept offensichtlich wirklich griffig war. Und alles, was da an Maßnahmen getroffen worden ist, wird ja auch aus der Liga heraus selbst bezahlt. Die Tests nehmen niemandem anderen die Möglichkeit weg. Das ist, glaube ich, alles geklärt. Das muss man klar trennen von der, ja, ich sag's mal, ethisch-moralischen Ebene. Natürlich kann man immer wieder darüber diskutieren, ob das jetzt eine Sonderrolle ist. Warum fängt der Profifußball an? Andere Sportarten, auch Profisportarten, können noch nicht so richtig durchstarten. Der Amateursport noch nicht so richtig. Aber ich glaube, man hat da einen ganz guten Kompromiss gefunden, indem man tatsächlich heute ein größeres Paket an lockeren abgeschickt hat quasi, also verabschiedet hat, sodass das dann halt nicht mehr ganz so extrem heraussticht, dass der Profifußball da jetzt loslegt.
Die hygienischen Voraussetzungen sind auch offensichtlich so gut, dass diese 14-tägige Quarantäne, die ursprünglich mal diskutiert wurde, jetzt vom Tisch ist. Also es könnte wirklich direkt losgehen. Der wirtschaftliche Schaden,
meines Wissens muss schon eine Quarantäne her, aber eben nicht 14 Tage. Ne? Nach der letzten Testung wurde vorgeschlagen, offensichtlich eine Woche. Und das wollen die meisten Mannschaften wohl auch machen, da sich in ein Hotel einkasernieren.
Der wirtschaftliche Schaden, den eine Verlängerung der Zwangspause verursacht hätte, wird auf 770 Millionen Euro geschätzt. Welche Folgen hätte das gehabt?
Naja, wenn man den Machern der Liga Glauben schenken darf, und das kann man, glaube ich, tun, wären tatsächlich 13 Vereine der beiden Profiligen von der Insolvenz bedroht gewesen. So ist das heutzutage offensichtlich, dass da auch Millionengeschäfte auf Kante genäht werden. Und das ist natürlich für den Normalverbraucher da draußen schwer nachzuvollziehen, weil ja so wahnsinnig viel Geld da im Umlauf ist. Und das ist ganz sicher auch nicht folgenlos jetzt. Nach Corona wird sicherlich über eine neue Wirtschaftlichkeit da nachgedacht werden müssen.
Wie finden es die Spieler, dass es wieder losgeht? Haben Sie Kontakt? Wissen Sie von Reaktionen?
Nee, natürlich nicht, weil wir sind ja auch komplett von den Spielern abgeschottet. Also die trainieren, seit sie wieder draußen trainieren dürfen, ja hinter verschlossenen Türen. Angeblich ja kontaktlos, das kann man nicht kontrollieren, das wusste man nicht. Aber so wirklich weiß man das nicht. Es ist ja ein Fall jetzt publik geworden am Wochenende. Der Salomon Kölner Kulu, Spieler Birger. Ja, das ist dann noch das Sahnehäubchen, ja. Nein, aber ein Kölner Spieler, der Belgier Birger Verstrate, der hatte Bedenken übers Wochenende angemeldet und hat gesagt, Mensch, wir müssen doch an unsere Gesundheit denken. Ihm war das alles nicht geheuer nach diesen 3 Corona-Fällen in Köln, dass man eben nicht in Quarantäne musste. Er ist in der gleichen Trainingsgruppe gewesen. Aber das wird ja übers Gesundheitsamt entschieden und wundersam über Nacht hatte er dann seine Meinung leicht revidiert. Natürlich wird da auch mit Druck gearbeitet, gar keine Frage.
Also die einen nehmen das Risiko sehr ernst. Ich habe gerade Kalou angesprochen, der natürlich nicht bei Köln spielt, sondern bei Hertha. Salomon Kalou hat ein Video gepostet und der pfeift offensichtlich auf die Hygienevorschriften. In einem Video klatscht er unter anderem mit Teamkollegen ab. Welches Risiko geht die Bundesliga ein, wenn sie den Spielbetrieb jetzt wieder aufnimmt?
Naja, wenn es tatsächlich dann diverse positive Corona-Fälle gibt und das ganze Kartenhaus zusammenbricht, dann ist das Konstrukt gescheitert. Image-Schaden auf jeden Fall. Man kann natürlich nicht die Verantwortung für einzelne Profis übernehmen. Also da sind 500 Profis allein in der ersten Liga unterwegs. Und ich glaube, das ist auch nur ein Querschnitt unserer Gesellschaft. Selbst in anderen Branchen, in anderen Bereichen unserer Gesellschaft wird es Ausreißer geben und Menschen geben, die sich einfach nicht um die Dinge, um die Regeln gekümmert haben. Aber das war natürlich genau zum falschen Zeitpunkt, dass dieses Video von Kalou da gepostet wurde und den Leuten nochmal die Augen geöffnet hat, wie riskant das wirklich ist, wenn sich nicht alle diszipliniert verhalten.
Die Spiele werden nun ohne Zuschauer in den Stadien stattfinden, also Geisterspiele, die sogenannten. Hätten die eigentlich noch vor 30 oder 40 Jahren überhaupt Sinn gemacht?
Wie meinen Sie das jetzt? In welche Richtung ist das gefragt?
Damals war die mediale Aufmerksamkeit auf den Fußball ja noch gar nicht so groß. Da war es ja viel mehr die Fanszene in den Stadien, anstatt vor den Fußball, von den Fernsehgeräten, die den Fußball ausgemacht haben.
Das ist wohl wahr, wobei genau vor 30 Jahren, ging's wenn ich mich los. Da so zurückerinnere, ging es dann so richtig los mit dem Fernsehboom, ne, mit den Privaten, die dann eingestiegen sind, den Privatfernsehanbietern. Aber es gab auch Zeiten, dass der Bundesliga-Fußball relativ wenig attraktiv war und tatsächlich auch die großen Stadien ziemlich leer waren. Das war nämlich in den 80er Jahren, als auch die Bewegung der Hooligan-Szene so ein bisschen auf dem Vormarsch war. Also da gab es Stadien mit 40, 50, 60.000 Kapazität und es waren 7.000 Menschen da.
Also es waren da schon Geisterspiele.
Da würden wir uns heute erschrecken. Ja, da würden wir uns heute tatsächlich erschrecken. Ganz abgesehen davon, dass natürlich auch das Niveau des Fußballs ein ganz anderer war.
Jetzt haben Sie es gerade schon gesagt, Anfang der 90er ging das los, dass Bundesliga zu diesem medialen Mega-Event mehr und mehr geworden ist. Welche Rolle hat das Privatfernsehen gespielt?
Eine große. Und ich durfte ja zufällig auch von Anfang an so mit dabei sein als junge Redakteurin. Also das waren dann unter anderem durch damals Premiere noch der Pay-TV-Anbieter, aber eben auch Sat.1, die dann mit enormer Kreativität und einer klaren Idee den Fußball, ja, sagen wir mal, zur Show entwickelt haben. Das war genauso gewollt, das hat sich hervorragend verkauft und der ganze Fußball hat davon profitiert.
Sie waren bei Sat.1, haben dann aber Ende der 90er dann doch gewechselt zum Öffentlich-Rechtlichen, zum ZDF. Hatte sich die Sportberichterstattung dort in der Zeit auch schon verändert?
Nee, nicht wirklich, aber der Wert dessen war dann irgendwann ein Tick geringer, würde ich sagen. Aber das war gar nicht so der Grund. Es war einfach dann eher so eine persönliche Geschichte, dass ich auch mal mein Bewusstsein erweitern wollte und noch mal was anderes machen wollte. Aber klar, ein Privatsender rechnet in erster Linie wirtschaftlich und der Sport hat diesen Sender Sat.1 damals wirklich die entsprechende Aufmerksamkeit eingebracht und irgendwann war das dann erfüllt, die Aufgabe. Und das merkte man dann auch, dass dann irgendwann nicht mehr so viel Werf dahinter war.
Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Solche und ähnliche Kommentare musste sich Claudia Neumann nach der Fußball-WM 2018 anhören. Und das nur, weil sie ihren Job gemacht hat, nämlich die Spiele live zu kommentieren. Was danach kam, war eine hitzige Debatte über die Rolle von Frauen im Fußball. Die Kommentare im Netz sind dabei viel zu häufig weit übers Ziel hinausgeschossen. Sexismus und blanker Hass sind der Sportreporterin entgegengeschlagen. Wie sie damit umgegangen ist, darüber hat Claudia Neumann ein Buch geschrieben. Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? So heißt eben auch diese Autobiografie. Und Claudia Neumann ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Frau Neumann, Ihr erstes Fußball-Länderspiel der Herren, das Sie live kommentiert haben, war gar nicht die WM 2018, sondern 2016 schon in Frankreich. Da hatten Sie schon über 25 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel. Wie war dieser 11. Juni für Sie?
Auch das, wenn ich kurz korrigieren darf, war nicht das erste Männer-Länderspiel, das ich live kommentiert habe.
Tatsächlich.
Ich habe schon Olympia 2012 das Finale kommentiert. Aber das hatte halt nicht so diese ganz große Aufmerksamkeit. Das ist der große Unterschied zu allem, was ich vorher schon auch im Männerbereich gemacht habe. Das sind dann halt EM und WM, sind diese Sommer-Events und dann auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zur besten Sendezeit. Ja, da, wo sich, sage ich jetzt mal, alle Fußballbegeisterten quasi eingestellt haben auf einen hübschen Sommer und da kam dann irgendwas anderes, was sie nicht kannten. Hinzu kommt natürlich das, was wir alle mittlerweile kennengelernt haben, irgendwie die Art, wie man sich in Social Media ja, miteinander austauscht. Das hat es ja vor 20 Jahren nicht gegeben. Also dann wäre das auch nicht möglich gewesen in dieser Form, in dieser Multiplikation. Also ich glaube, da kommt eins zum anderen. Und das Buch ist nicht nur eine Autobiografie. Das ist für mich sehr wichtig, weil die Shitstorms aufarbeiten ist das eine. Das war aber nicht der Grund, warum ich ein Buch geschrieben habe. Das war höchstens so eine kleine Facette daraus. Sondern es war dann irgendwie schon die Lust, auch mal alles Revue passieren zu lassen. Und da sind überwiegend ganz, ganz tolle Erinnerungen wieder wach geworden. Und die haben mich dann wirklich auch sehr schmunzeln lassen an der einen oder anderen Stelle.
Deshalb sagte ich Autobiografie, weil es ja wirklich von Ihrer schon mit Fußball vollgestopften Kindheit bis eben zur Jetztzeit geht. Dass Sie nun als Frau ein Fußball-Länderspiel der Herren kommentiert haben, das ist zum Shitstorm bei der WM 2018 geworden. Nach all der Zeit und all den Spielen, die Sie vorher kommentiert haben. Haben Sie damit eigentlich irgendwie gerechnet?
Ja, schon. Also das war 2016 schon. Wir haben ja lange drüber vorher gesprochen. Ist die Gesellschaft soweit? Fragezeichen. Ist insbesondere das Fußballpublikum soweit? Also die Thematik war da, gar keine Frage. Und das haben wir gegeneinander abgewogen. Also ich habe mich da natürlich auch ausgetauscht mit sowohl in der Redaktion mit meinen Vorgesetzten als auch mit meinen Familienangehörigen. Das habe ich mit mir selber dann auch ausgemacht und habe gesagt, komm, das ist das, was du immer machen wolltest, was dir irgendwie noch so richtig fehlt, um das Ganze rund zu machen. Warum nicht? Und am Ende bin ich damit umgegangen, tatsächlich, wie es auch irgendwo meinem Charakter entspricht, alles nicht so wichtig nehmen und sich selbst schon gar nicht.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie die Kommentare in den sozialen Medien gar nicht lesen. Wirklich nicht?
Nee, tatsächlich nicht. Also erstens bin ich bis heute nicht aktiv in den Netzwerken. Das Einzige, was ich hin und wieder mache, ist da, wo ich es dann kann, zur Recherche. Da kommt man ja heute gar nicht mehr drum rum. Aber erstens ist ein Turnierverlauf dann für Kommentatoren wirklich auch anstrengend. Das ist einfach so, weil man dann auch viel reist und permanent im Vorbereitungsmodus ist oder eben dann kommentiert. Da ist dann gar kein Platz für Ablenkung. Und natürlich, wenn ich sowas gelesen hätte, hätte das abgelenkt. Das ist doch klar, dann redet man drüber mit den Kollegen und das musste nicht sein. Ich habe genug Vorstellungskraft, um zu wissen, was da so tobt dann im Netz in dem Moment. Und ich habe mich aber auch sehr, sehr gut betreut gefühlt von meinem Chef Thomas Fuhrmann, der das sehr gut im Griff hatte, der da wirklich eine tolle Moderation quasi dieser ganzen Geschichte übernommen hat. Und das war völlig in Ordnung für mich so. Und ich habe das selbst nicht gelesen, aber so mancher zitiert das ja dann oder erzählt es dir am Telefon. Also ganz drumherum kommt man natürlich nicht.
Sie kommentieren ja nicht nur Fußball, sondern berichten auch von vielen anderen Sportarten. Täuscht das? Ist das nur mein persönlicher Eindruck? Oder ist es wirklich so, dass nichts zu so heftigen emotionalen Ausbrüchen führen kann wie König Fußball?
Ja, das täuscht nicht. Das ist auch mein Eindruck. Also bei allen anderen Sportarten, die man da als Frau auch kommentieren kann, oder bei fast allen, würde ich sagen, geht das locker durch, weil das überhaupt keine Reibungspunkte ergibt. Es ging auch nie beim Frauenfußball irgendwie richtig in die Hose, dass da irgendwas Größeres passiert ist. Das ist in der Tat dann dieses Sommer-Event im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mit einem Millionenpublikum. Diese Melange war es, denn Sie haben es ja gerade angesprochen, mein ganzer Werdegang als Sportjournalistin, TV-Reporterin, Fußballreporterin, wie man es alles nennen mag, der ist ja sehr harmonisch Step-by-Step erfolgt. Und ich habe da wirklich ein Schrittchen nach dem anderen gemacht. Heute geht das ja auch ganz anders, das war damals anders. Und das ist über Jahre völlig widerspruchsfrei abgelaufen. Und ich habe immer schon relativ exponiert auch für meine Sender Fußballbericht gemacht. Also das war immer schon der Fall.
Aber emotional heftig wird es ja nicht nur, wenn eine Frau ein Spiel der Männer kommentiert, sondern auch bei fast allen anderen Gelegenheiten. Alle zwei Jahre haben wir gefühlt 40 Millionen Fußballnationaltrainer. Fußball-Experten, die das Spiel viel besser kommentieren oder kommentiert hätten als Sie, gibt es auch wie Sand am Meer. Stört Sie das, dass Sie es nie allen recht machen können?
Nein, das kommt halt noch dazu in die ganze Melange, ne, dass Fußballreporter, Kommentatoren ohnehin zu den beliebtesten Opfern, sage ich mal, in An- und Abführung, ganz wichtig, dieser Menschen, die sich da im Netz bewegen, gehört. Das ist, also gehören viele dazu, viele Branchen, viele Menschen, die öffentlich exponiert irgendwas äußern, kriegen sofort einen Shitstorm ab, das wissen Sie wahrscheinlich auch. Also nicht aus eigener Erfahrung hoffentlich, aber das weiß man ja.
Ach ja.
Und Fußballkommentatoren, da kommt der Volkssport, den in der Tat, wie Sie gerade sagen, mindestens 40 Millionen Bundesbürger ohnehin besser verstehen. Dann kommt die Tatsache, dass da eine ungeladene Stimme plötzlich im Wohnzimmer die Deutungshoheit plötzlich übernimmt. Da kommt eines zum anderen. Und dann hat die Frauenstimme halt das Fass komplett zum Überlaufen gebracht.
Natürlich gibt es gerade beim Live-Kommentar immer wieder Situationen, die man vielleicht falsch einschätzt. Ein Elfmeter, eine rote Karte. Ich hatte das Gefühl, als ich Ihr Buch gelesen habe, dass sich niemand mehr über solche Fehler aufregt als Sie selbst. Sind Sie Perfektionist, weil Sie wissen, welche Kommentare dann kommen, wenn Sie Fehler machen?
Nee, soweit würde ich nicht gehen. Perfektionist würde ich auch nicht sagen, aber ich bin sehr selbstkritisch. Das war ich, glaube ich, schon immer. Aber was ich mir tatsächlich auch über die letzten Jahre angewöhnt habe, ist überhaupt eine sehr offene, transparente Kritikkultur. Ich finde, das macht überhaupt keinen Sinn, diese Sachen wegschweigen zu wollen, kaschieren zu wollen. Ich stehe zu meinen Fehlern, weil die mache ich auch im Privatleben im Übrigen. Die mache ich in vielen Situationen und wahrscheinlich auch andere Menschen. Ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, Fehler sind nicht das sind nicht der Weltuntergang. Man kann ganz anders damit umgehen. Und wenn das andere noch nicht können, okay, dann muss ich damit leben, dass dann die Häme kommt und die Kritik. Damit lebe ich im Übrigen auch. Also sachliche Kritik ist absolut gerechtfertigt und habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich für mich möchte Fehler nicht mehr so hochhängen. Das sind keine Weltuntergänge, in den meisten Fällen jedenfalls nicht.
Die Sportreporterin Claudia Neumann ist heute Abend mein Gast. Wir sprechen über die Faszination Fußball, warum diese Sportart so viele heftige Emotionen verursacht und warum die Bundesliga derzeit so vielen fehlt. Den Grundstein, Frau Neumann, Ihrer Expertise als Fußballkommentatorin haben Sie früh gelegt. Sie haben schon als Kind mit den Jungs in der Nachbarschaft gekickt. Was lieben Sie am Fußball?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, tatsächlich. Also erstmal sucht man sich das als Kind ja nicht aus. Das passiert ja einfach. Und das lag wahrscheinlich daran, dass ich tatsächlich in einer Wohngegend aufgewachsen bin, wo es überwiegend Jungs gab und einen Bolzplatz so ziemlich direkt vor der Haustür. Und das war das Schönste, was man machen konnte, da irgendwie dem Ball hinterherjagen. Und wenn man dann, was ja damals noch relativ selten war, auch Spiele im Fernsehen sah, das waren wirklich auch nur die großen Höhepunkte, dann wollte man das unbedingt nachspielen. Also dieses ganze Paket mit Idolen, die man anhimmelt, mit diesen Panini-Bildchen, die man sammelt und unbedingt dann auch vollständig haben will, das war alles da. Und ich habe mir das nicht ausgesucht, das hat mich ausgesucht offensichtlich. Und das legt man einfach nicht, oder ich habe es nie mehr abgelegt. diese Faszination für dieses Spiel war immer da und Fußball hat dann mich komplett durchs Leben begleitet.
Aber Fußball auf dem Bolzplatz spielen, das war in den 70ern nicht üblich für ein Mädchen. Mit welchen Vorurteilen haben Sie damals zu kämpfen gehabt?
Ja, es war in der Tat nicht üblich. Man hatte immer so, also bei den Jungs, mit denen ich gespielt habe, dann überhaupt nicht. Ich war eine von denen und als man noch ganz jung war, konnte man gar nicht unterscheiden, wer ein Mädchen ist oder wer ein Junge ist. In den 70ern hatten die Jungs lange Haare und ich hatte kurze, so ungefähr. Aber das ist ja klar, das kindliche Gesetz funktioniert immer. Hauptsache, man kann einigermaßen mithalten, dann ist man einer der Gruppe. Das ist so. Und ja, und. Irgendwann kannte man sich dann natürlich auch auf dem Dorf, also auch die Eltern der Jungs. Jeder kannte jeden und dann war ich halt das Mädel, das mitgespielt hat. Und das war die Exotin.
Aber Ihre Eltern waren nicht begeistert, dass Sie kicken.
Aber wurde nicht abgelehnt. Nee, nicht wirklich. Also vor allen Dingen dann, als es dann, ja, wenn es dann irgendwann einen Tick, wenn man älter wurde oder sowas, dann fanden die das überhaupt nicht gut. Nee. Mhm. Und schon gar nicht in irgendeinem organisierten Rahmen. Ne? Also ich konnte ja mit den Jungs immer dann nur so unter der Woche, von morgens bis abends oder von mittags bis abends, morgens waren wir ja meistens in der Schule, spielen. Und die haben am Wochenende dann aber ihr Trikot anziehen dürfen und für den örtlichen Dorfverein auflaufen. Das war mir dann verwehrt. Ja.
Sie erzählen aber in Ihrem Buch die Geschichte, wie Sie bei einem Spiel der D-Jugend mitgespielt haben als Mädchen mit Sondergenehmigung, allerdings nicht von Ihren Eltern. Die wussten nichts davon. Es ist aber aufgeflogen, weil Sie die einzigen beiden Tore des Spiels geschossen haben. Waren Sie schon immer so, dass Sie Ihr Ding auch gegen Widerstände einfach durchgezogen haben und auch immer noch durchziehen?
Also da war eine Widerstandskämpferin war da ganz sicher noch nicht in mir und das war es auch nie irgendwo. Ich wollte unbedingt mitspielen und ich konnte das als Kind nicht einsehen, dass ich das nicht darf. Ich verstand das überhaupt nicht. Natürlich fühlt man sich unwohl, wenn man irgendwas macht, was die Eltern eigentlich verboten haben, aber das war es mir dann einfach wert und auch den Knatsch, den es danach gab, so ein paar Dinge musste ich einfach machen, da war der Reiz dessen, was ich da machen wollte, einfach viel, viel größer.
Sie sind dann später mal zu einem Frauenfußballverein gegangen und haben sich das angeschaut. Klingt paradox, aber vom Frauenfußball haben Sie anfangs gar nichts gehalten. Warum nicht?
Ja, das ist, muss ich peinlicherweise dann tatsächlich zugeben, dass ich das am Anfang auch sehr oberflächlich betrachtet habe. Natürlich war das völlig anders als das, was die Jungs und die Männer gespielt haben. Gerade damals in den 70er, 80ern, ne, das war das ja noch nicht so professionell. Und natürlich hat man das automatisch verglichen. Außerdem fand ich auch, dass die Herangehensweise der Mädels und Frauen damals eine andere war. Das war für die eine Art Hobby, was ja völlig in Ordnung ist. Aber da war kein Wettbewerbscharakter dahinter. Da wollte man nicht unbedingt gewinnen, glaube ich. Hatte ich so ein bisschen jedenfalls den Eindruck.
Aber was hat Ihre Meinung geändert?
Das hat mir nicht gefallen, sagen wir so. Ja, als ich dann viele, viele, viele Jahre später dann beruflich zum Frauenfußball gekommen bin. Und erstens war der natürlich dann auch schon erheblich auf höherem Niveau anzusiedeln. Das war schon sehr, sehr professionell mittlerweile dann. Das war so Anfang der 2000er. Und ich habe mich dann wirklich einfach davon gelöst, das, was ja vielen nicht gelingt, einfach diesen Vergleich nicht anzutreten, Frauenfußball und Männerfußball, sondern habe versucht, das auf deren Ebene einzuordnen. Und meine erste längere Begebenheit war dann halt auch gleich die WM 2003 und dann wurde Deutschland Weltmeister. Also einen viel besseren Einstand als Reporterin im Frauenfußball kann man ja gar nicht haben. Und das hat mich dann auch total geflasht. Ne? Also ab der K.O.-Runde, ganz speziell ab dem Halbfinale in den USA, das war toller Fußball, wenn man sich drauf einlässt. Und das war toll. Und da habe ich von da an wirklich auch gemerkt, was für ein Hornochse ich war, das am Anfang so abzulehnen.
Spielen Sie heute noch selbst?
Heute blicke ich mit Demut. Ja, nicht mehr richtig. Nee, also eigentlich gar nicht mehr. Wir haben noch lange, lange den Redaktionskick aufrechterhalten mit den Kollegen und irgendwann hat dann einer nach dem anderen irgendwelche körperlichen Wehwehchen gehabt. Bei mir war es dann wirklich die Bandscheibe, die echt heftig war für eine Zeit lang und danach habe ich dann auch aufgrund von Ängsten, dass das wieder zurückkehrt, solche Sportarten nicht mehr gemacht und ja, ich trete mal hin und wieder gegen den Ball oder auf die Torwand, das ist aber alles.
Sie erzählen in Ihrem Buch, wie schon früh Ihr Herz für den ersten FC Köln geschlagen hat, vor allem für Wolfgang Overath. Sind Sie heute noch Fan oder kann man sich das als möglichst neutrale Kommentatorin eigentlich gar nicht erlauben?
Ich glaube, das kann man sich schon erlauben, wenn man sich darüber bewusst ist. Und ich weiß das ja auch von vielen Kollegen, dass sie noch sehr Fan ihrer Vereine sind und aber ganz besonders kritisch dann in der Berichterstattung mit diesen Vereinen umgehen. Also ich würde, mein Verein ist der 1. FC Köln, das hört nie auf, aber ich bin kein Fan mehr. Ich bin Fan tatsächlich von schönem, ästhetisch schönem Fußball. Und da hat ja auch jeder einen anderen Anspruch. Aber wenn ein Spiel mit herausragenden technischen Fähigkeiten einzelner Akteure, dazu noch taktischer Struktur, das kann mich richtig in den Bann ziehen. Also davon bin ich Fan und davon kriege ich dann wirklich Gänsehaut. Und das ist mir völlig wurscht, ob da eine deutsche Mannschaft oder eine andere Mannschaft spielt. Wenn das Spiel mich richtig erfasst, dann ist das ein ganz besonderer Zustand.
Als Kind hat man sie.
Und davon bin ich halt Fan, ja.
Als Kind hat man sie als Schönspielerin beschimpft. Das sind sie bis heute noch.
Ja, tatsächlich. Auch in den anderen Sportarten, die ich gemacht habe. Also alles, was mit Ball ist, vor allen Dingen beim Tennis. Mir persönlich ging es dann auch nie so richtig ums Gewinnen. Aber ich habe ja auch nie Wettkampfsport gemacht, sondern nur Freizeitsport. Sondern ich wollte wirklich, dass so ein Spiel gut aussieht. Dass das mit technischen Raffinesse und mit schönen Spielzügen. Das ist. Ich habe mir das nochmal bewusst gemacht, während ich das Buch geschrieben habe, wie ich schon relativ in jungen Jahren versucht habe, da Laufwege anzuzeigen. Ganz schön arrogant im Nachhinein, aber ich habe es gemacht. Ich wollte das immer irgendwie so. Und heute weiß ich, dass das in der Tat so eine Art von Sehnsucht nach diesem schönen Fußball ist.
Bund und Länder haben sich heute darauf geeinigt, dass die Bundesliga fortgeführt wird. Aber in den Stadien auf den Rängen wird es leer sein. Die Fans können die Spiele nur im Fernsehen oder im Radio verfolgen. Die Fußballkommentatorin Claudia Neumann ist heute Abend mein Gast. Und Frau Neumann, Ihre Arbeit wird noch mal wichtiger denn je. Freut Sie das?
Ach, das weiß ich gar nicht. Das wird sich zeigen. Also wir werden ja auch, also in den meisten Fällen jedenfalls nicht im Stadion sein, soweit ich das jetzt schon mitbekommen habe. Das genaue Konzept werden wir wahrscheinlich diese Woche irgendwann noch erfahren. Also nur für die ganz wichtigen Spiele, also für uns beim ZDF ist das das Abendspiel, das wir dann exklusiv im Free-TV normalerweise haben. Da wird der Reporter, glaube ich, im Stadion sein, dann für Sky natürlich die Live-Kommentatoren. Aber ansonsten für die anderen Spiele werden ARD und ZDF-Kollegen und auch andere natürlich schön im Homeoffice sitzen beziehungsweise in der Redaktion und sich die Spiele angucken und dann reportieren. Für mich ist das aber natürlich in diesen Zeiten überhaupt keine Frage, dass das richtig ist und auch kein Problem.
Aber
ich bin im Übrigen sehr gespalten, wie das dann funktionieren wird mit diesen sogenannten Geisterspielen. Ich habe das ja eingangs schon mal kurz angedeutet. Ich glaube nicht, dass das guter Fußball werden wird.
Also das ist meine Frage. Wie wird das sein für Sie, aus leeren Stadien zu berichten?
Ja, also das haben wir ja schon bei dem Beispiel Gladbach gegen Köln gesehen, dieses Nachholspiel, das ja als Geisterspiel abgelaufen ist. Das, und ich habe es ja gerade erwähnt, Köln ist mein Verein. Ich konnte mir das nicht angucken auf Dauer. Erstens war es wirklich kein gutes Spiel, aber das ist dann, wenn das ist ja kein Finalspiel oder so, wo man dann mitzittern muss oder so. Nein, das ist kein großer Sehgenuss. Und auch die Fanszene ist ja sehr gespalten. Also es gibt ja auch viele Fans, die sagen, nee, das kommt für uns nicht in Frage, aber nicht unbedingt nur, weil es Geisterspiele sind, sondern weil die einfach in dieser Phase diese Sonderrolle für den Fußball, den sie ansonsten ja so lieben, auch nicht wollten. Das waren wirklich interessante Debatten. Und ich bin gespannt, wie das ablaufen wird und ob der Fußball den Leuten tatsächlich dann am Ende so gefehlt hat oder ob diese Spiele nicht vielleicht auch einen etwas größeren Schaden anrichten. Und wir wissen ja alle, warum die Liga und die Vereine unbedingt spielen wollten. Da geht es tatsächlich um Existenzen. Das ist der einzige Grund.
Und nicht um die Fankultur. Nun darf,
nee, das sowieso nicht.
Nun darf ja nur die Bundesliga wieder spielen, also die Profis. Weckt das Neid bei den Amateuren? Wie wird die Extrawurst da in den nicht professionellen Vereinen gesehen?
Ja, also wir haben zwischenzeitlich auch mal gedreht bei den richtigen Amateuren, also wirklich da, wo auch Jugendvereine sind, die versuchen das sehr diplomatisch zu sehen und sagen, das sind ganz andere Dinge. Die einen gehen ihrem Beruf nach, wir machen das nicht. Wir können solche Konzepte nicht erstellen, wir haben die Gelder dafür nicht. Die sehen das sehr realistisch. Aber was jetzt auf jeden Fall losgeht, ist erste und zweite Liga. Das sind die beiden Profiligen, die unter dem Flaggschiff der DFL laufen. Und dritte Liga ist ja auch Profitum, läuft aber unter DFB. Und da ist noch nichts entschieden. Ne? Also das ist noch nicht so richtig klar. Und die sind sich auch nicht längst nicht so einig, ob das das Richtige ist, weiterzumachen. Aber da sind die Geldabhängigkeiten ganz andere.
Wie wird dann die Situation in anderen fußballverrückten Ländern gehandhabt? Also Spanien zum Beispiel, wo es europaweit die meisten Covid-19-Toten gibt. Oder England, wo viel zu spät auf die Pandemie reagiert wurde?
Ja, die nehmen Deutschland jetzt tatsächlich als Blaupause. Die gucken, was hier passiert, haben das sehr genau verfolgt und halten das für möglicherweise nachahmenswert. Wissen genau, dass sie in ihrer Entwicklung in allem halt 3 bis 4 Wochen hinterherhinken. Aber sowohl Premier League als auch La Liga Spanien wollen, haben das auch durchgesetzt oder in Umfragen herausgefiltert, wollen auf jeden Fall weitermachen. Andere Ligen, Holland, Frankreich, haben beendet. Belgien steht meines Wissens auch kurz davor.
Nun, Sie haben es erwähnt, die derzeitige Situation offenbart, welche Rolle das Geld in der Bundesliga spielt, dass es um Wirtschaftsunternehmen geht und weniger um Fußballkultur. Wie kann das gelingen, dass dieses Geschäft Fußball in Zukunft die Fußballkultur nicht weiter zerstört, dass der Fußball vielleicht sogar seine Seele zurückgewinnt?
Das ist sehr optimistisch formuliert, aber das ist die ganz spannende Frage tatsächlich. Man fragt sich ja immer, wie lange eine gewisse Demut anhält, nur so lange, wie die Krise halt lang ist oder auch darüber hinaus. Ich habe den Eindruck, dass das, was der Christian Seifert, das ist der Chef von der DFL, von der Deutschen Fußballliga, was der so in den letzten Tagen, Wochen von sich gegeben hat, da steckt eine Substanz dahinter. Also er hat gesagt, wir müssen über den Fußball in der Zukunft nachdenken. Er möchte da eine Taskforce auch einberufen und Dinge verändern, Stellschrauben tatsächlich bewegen. Wie das bei den Vereinen ist, wenn die sich wieder vernünftig sortiert haben und die Geldflüsse einigermaßen normal laufen, da gibt es sehr, sehr viele Skeptiker, also Menschen, die glauben einfach, dass sich da am Ende dann nichts verändern wird. Das werden wir einfach nur beobachten müssen. Und zu dieser ganzen Überhöhung dieses Geschäfts gehört natürlich alles. Und da gehört die Wahrheit auch dazu, dass wir als Fernsehsender natürlich auch ein kleines Rädchen im Getriebe sind. Die Öffentlich-Rechtlichen ein erheblich kleineres als die Live-Sender, das ist klar. Aber der Fußball generiert Aufmerksamkeit, da möchte jeder mitmachen. Und irgendwie sind wir alle ein bisschen Teil des Geschäfts. Das gehört auch zur Diskussion.
Wir werden sehen, ob diese Krise auch für die Bundesliga eine Chance für einen Neuanfang ist. Jedenfalls geht es voraussichtlich Mitte des Monats wieder los. Auch für die Sportreporterin Claudia Neumann, die heute Abend mein Gast war. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich danke auch. Hat Spaß gemacht. Tandem fahren ohne Fahrrad. Herrlich.
Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? So heißt das Buch von Claudia Neumann, erschienen im Verlag HarperCollins. Kann ich Ihnen ans Herz legen. Redaktion der heutigen Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.